Kann mal jemand helfen? Einfach hochziehen? Ach so. Leichter als gedacht. Okay. Ich möchte beten. Lieber Vater, viele Menschen müssen sich auf den Weg machen von dort nach da. Und wir danken dir, dass viele auch in unserem Land Heimat gefunden haben, auch in unserer Stadt. Und ich bitte dich, dass du uns zeigst, was sie brauchen, wie wir mit ihnen umgehen können, wie wir miteinander ein Team bilden können. Und ich bitte dich, dass du jetzt auch den Text, den du uns für dieses Jahr gegeben hast, nochmal neu aufleuchten lässt. Amen. Ja, ging also schon draus hervor. Es geht nochmal um die Jahreslosung. Habt ihr bestimmt schon was zugehört? Aber kann man ja auch zweimal was zuhören. Denn dieser Text, der hat viel mit uns zu tun. Und deshalb habe ich gedacht, möchte ich es nicht versäumen, den zu nutzen. Ich werde gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen, was er so mit uns zu tun hat und mit unserer Arbeit ja über die ganzen Jahre hinweg eigentlich zu tun hat. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist die Losung für dieses Jahr, die uns so ein bisschen begleiten soll. Und wenn man dann schon das zweite oder dritte oder was weiß ich wie viele Male davon hört, dann kann sich ja was vertiefen und setzen. Und das ist mein Gebet, dass das heute passiert. Ich habe das mal ich google nicht, ich habe eine andere Suchmaschine. Also ich habe das mal reingegeben ins Internet, diesen Vers, und mal geguckt, was da so kommt. Und das Erste, was kam, war Praxis Jugendarbeit. Schön. Und der zweite, Schatzkiste Seniorenbetreuung. Und das zeigte mir irgendwie, Mensch, dieses Thema, du bist ein Gott, der mich sieht, ist was, was mit allen Generationen zu tun hat. Was tun Jugendliche nicht alles, damit man sie sieht? Unter Milliarden anderen Menschen im Internet. Früher war das ja mal anders, so auf den Dörfern, da wusste man, ach, das ist der Jung vom Schuster und das ist der Jung vom Bäcker und das ist das Mädel von der Putzfrau und was weiß ich. Ne? Also jeder wusste, wer wer ist und was er da für einen Platz hat. Und heute ist die Welt so international und so globalisiert, dass man irgendwo sein Plätzchen sich suchen muss. Und da muss man besonders schöne Mätzchen machen irgendwie im Internet, um da irgendwie beachtet zu werden. Und wenn man dann 100-mal sein Mittagessen gepostet hat oder das Selfie mit Filtern bearbeitet hat, das dann dafür dann auch 17 Likes bekommen hat, wow, ja, man möchte gesehen werden. Und auch Ältere machen sich Sorgen, übersehen zu werden. Da hat man doch so einen großen Erfahrungsschatz sich im Laufe der Jahre angeeignet, aber keiner will den anzapfen. Keiner interessiert sich, Rat ist nicht erwünscht, man gehört zum alten Eisen und ist auf dem Schrottplatz des Lebens gelandet, so denkt man manchmal. Und mit der Technik funktioniert ja sowieso alles nicht und dann ist man draußen und dann ja, kann man nicht mehr mitreden. Übersehen. Und da ist dann die mittlere Generation, vielleicht Angestellte in ihrem Berufsleben möchten sie ihre Fähigkeiten, dass die gesehen werden. Und wenn dann ein interessanter Posten frei wird, dass man auf ihn schaut und sagt, ja, das ist jetzt derjenige oder diejenige, die diesen Platz besetzen könnte. Aber keiner guckt hin. Und der Chef möchte gerne, dass seine Firma gesehen wird. Aber was muss man da machen? Auch da wieder das Internet. Was für ein Zeit macht man? Man investiert teuer, um ein vernünftiges Marketing hinzukriegen. Und ist es das, was wir brauchen? Ein gutes Marketing? Vielleicht auch für uns selbst ein gutes Marketing? Für unsere Gemeinde ein gutes Marketing? Muss ich mich besser vermarkten? Muss ich meine Gemeinde besser vermarkten, damit wir gesehen werden? Ein Kollege von mir hat mir mal erzählt, als er seine wilden Jahre hatte, wie er das gemacht hatte, dass er von den Mädchen gesehen wurde. Wenn er dann zum Beispiel im Bus saß und da fiel ihm ein Mädchen auf, dann wusste er nicht, wie er sie ansprechen soll, und dann hat er eine Idee gehabt. Dann hat er gesagt, du, entschuldige, darf ich dich auf etwas aufmerksam machen? Und die hat dann, was ist denn? Ja, bitte, was ist denn? Worauf willst du mich aufmerksam machen? Ja, auf mich. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Ja, also man möchte gesehen werden, man möchte beachtet werden, man möchte, dass die Menschen aufmerksam werden auf mich. Und dann dieser Text, um den es hier geht, in dem gesagt wird, du bist ein Gott, der mich sieht, der auf mich aufmerksam ist, der mich was bedeute. Dieser Text ist ein Text von einer sehr problematischen Situation. Ich lese ihn einmal vor. Moment, habe ich jetzt im Kapitel hier verhaspelt? So, Kapitel 16 von 1. Mose. Abrahams Frau blieb kinderlos. Sie hatte eine ägyptische Sklavin namens Hagar. So sagte sie zu ihrem Mann, du siehst, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, aber vielleicht kann ich durch meine Sklavin zu einem Sohn kommen. Ich überlasse sie dir. Abraham war einverstanden. Und Sarai gab ihm die ägyptische Sklavin zur Frau. Er lebte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie ein Kind bekommen würde, begann sie auf ihre Herrin herabzusehen. Da sagte Sarai zu ihrem Mann, mir geschieht Unrecht und du trägst dafür die Verantwortung. Ich habe dir meine Sklavin überlassen. Seit sie weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Ich rufe den Herrn als Richter an. Abraham erwiderte, sie ist deine Sklavin, mach mit ihr, was du für richtig hältst. Sarai ließ daraufhin Hagar die niedrigsten Arbeiten verrichten. Da lief sie davon. In der Wüste rastete Hagar bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt. Da kam der Engel des Herrn zu ihr und sagte, Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du? Wohin gehst du? Ich bin meiner Herrin davongelaufen, antwortete sie. Da sagte der Engel, geh zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind. Du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael, Gott hat erhört, nennen. Denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Ein Mensch wie ein Wildesel wird er sein. Im Streit mit allen und von allen bekämpft, seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Hagar rief, habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Und sie gab dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen, du bist der Gott, der mich sieht oder der mich anschaut. Darum nennt man jenen Brunnen Beer Lahai Roi, Brunnen des Lebendigen, der mich anschaut. Er liegt zwischen Kedesh und Beret. Hagar gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war damals 86 Jahre alt. Ja, so könnte unsere Gemeinde sich ja auch fortpflanzen noch. Ne? Diese Hagar-Geschichte, wie gesagt, die hat sehr viel mit uns auch zu tun. Sie hat uns das ganze Leben begleitet, weil es gibt noch eine zweite Geschichte, wo sie dann nochmal in die Wüste musste, mit ihrem schon mittlerweile ein bisschen größeren Sohn. Und da kommt dann der Satz vor, steh auf, nimm den Knaben an seiner Hand, ich werde ihn zu einem großen Volk machen. Und dieses steh auf bedeutet im Portugiesischen Levante. Und das war der Name des Straßenkinderprojektes, den wir dann auch sehr viel auch auf diese Geschichte bezogen haben. Ja, also da ging es um das Straßenkind. Aber in Wirklichkeit geht es hier in dieser Geschichte ja auch um eine Migrantin. Um die Hagar eben. Aber bevor ich auf Hagar zu sprechen komme, komme ich mal zu sprechen aufs Kino. Letzten Montag haben wir uns das mal genehmigt, einen 3 Stunden, 10 Minuten langen Film zu gucken. Avatar. Letztens habe ich das einem Pastor erzählt, der hat gefragt, was ist Avatar? Ich hoffe, dass das hier anders ist. Ja? Also Avatar, die zweite Folge von einem wirklich monströsen Film. Aber interessant ist, auf einem Planeten, Pandora, leben Wesen, menschenähnliche, aber eben nicht menschliche Wesen, die von den Menschen bedroht werden. Menschen sind mit Militär angerückt und so weiter. Und eine Familie ist also besonders in der Verteidigung dieses schönen Planetens und der schönen Natur, die kaputt gemacht werden soll, bedroht von diesen Leuten. Und jetzt wollen die Menschen also diese Familie verfolgen. Und so fliehen sie auf einen anderen Teil des Planeten, wo entsprechende Wesen sind, die ganz anders ticken und die ganz andere Gebräuche haben. Also klassische Flucht-Migrationssituation. Und die Kinder werden gemobbt, ja, man lacht sie aus. Und alles, was sie nicht können, das wird angemerkt und die sind vollkommen weg vom Fenster. Und der eine versucht, alles richtig zu machen, aber macht natürlich alles falsch dadurch, dass er schon so nervös ist, dass er alles richtig machen soll. Und auf einmal merkt die Tochter des Häuptlings, dass der ja wirklich das Gute will. Und dann sagt sie, ich sehe dich. Und ich sehe dich ist so eine Art Begrüßung, aber eine viel tiefer gehende Sache. Also auch anders, als wenn wir nur sagen, wie geht's dir denn? Ja? Ich sehe dich heißt in dieser Kultur eben dann, ich bin auf dich aufmerksam geworden. Ich habe entdeckt, dass bei dir eine ganze Menge dahinter ist. Ja, ich finde das gut, wie du da vorgehst, auch wenn du ganz anders vorgehst als ich. Ich sehe dich. Und ich glaube, manche von den Menschen, mit denen wir jetzt in Duisburg auch Freundschaft geschlossen haben, für die ist das ganz wichtig, gesehen zu werden, dass man sie wahrnimmt. Wahrnimmt nicht nur als Leute, die ja so ganz anders sind und so ganz viele Eigenarten haben, die wir nicht verstehen, sondern wahrnimmt als Menschen, die Begabungen haben, die Möglichkeiten haben, sich einzubringen. Das, ich sehe dich, das ist ganz wichtig. Und ich weiß nicht, wie es bei der Hagar war, ob die das auch so gesehen hat wie eine Frau, die wir kennengelernt haben, die in unserer Bibelstunde einmal kam. Sie war aus einem Land, aus Osteuropa und war dort Rechtsanwältin. Und dann sagte sie, hier in Deutschland bin ich Putzfrau. Und dann sagte sie dazu, aber ich will die beste Putzfrau sein. Und ich gebe mir so Mühe, die beste Putzfrau zu sein, weil ich möchte mit allem, was ich tue, meinem Herrn Jesus Ehre machen. Das hat mich unglaublich beeindruckt. Denn setzt euch mal in so eine Situation. Der Mensch, der hatte eine Stellung in seiner Gesellschaft. Der war geachtet, geehrt und auf einmal ist er in unserer Gesellschaft nichts mehr. Und dann zu sagen, ja, ich möchte das annehmen und ich möchte das, was ich mache, auch wenn es nicht das ist, was ich mir erträumt habe, ich möchte es gut machen. Das ist schon ein Ding. Dazu gehört schon Reife. Ich weiß nicht, wie das bei Hagar war. Hagar hatte ja auch ein Sklavenleben. Aber sie kam aus einem Land mit einer Hochkultur. Sie hatte also bestimmt viele tolle Dinge gesehen und musste jetzt einem Nomaden und seiner Frau zu Diensten stehen. Vermutlich war sie damals mit, so als Beigabe von dem Pharao, mitgegeben worden. Man weiß nicht, was für eine gesellschaftliche Stellung sie hatte. Es muss nicht unbedingt sein, dass sie als Sklavin auch irgendwo so ganz unten am Ende der Gesellschaft war. Es konnte auch andere Dinge sein. Es konnte sein, dass sie eine der Nebenfrauen des Pharaos gewesen war und jetzt so als Geschenk praktisch Abraham und Sarah zur Verfügung gestellt wurde. Und jetzt steht sie vor dieser neuen Situation und muss lernen, damit umzugehen. Ja, ich möchte gerne von dort, ich komme von dort und möchte gerne dort wieder, Dortmund, ne, möchte ich wieder hin. Ne? Aber ich bin nun mal hier und muss nach da. Wer weiß, wo die alle noch hingehen. Ja, und ich muss mitgehen. Ich kann mein Leben nicht selbst bestimmen. Ich werde fremdbestimmt. Das ist eine schwierige Situation. Hagar hatte kein Ansehen. Keiner sah sie. Abraham und Sarah, wenn sie von ihr sprechen in diesem Text, sie sprechen nur von der Sklavin. Ja? Sie erwähnen nicht mal ihren Namen. Dass sie viele Qualitäten hatte, das kommt überhaupt nicht in ihren Blick. Sie sollte einfach zu Diensten sein. Und das eben auch in einer Weise, die damals durchaus üblich war. Wenn ein Ehepaar keine Kinder hatte, dann durch die Sklavin konnte man dann ein Kind bekommen. Und Sarah macht diesen Vorschlag, dass Abraham diese Sklavin sich so als Gebärmaschine ausleiht. Und dann sieht auf einmal Hagar die Chance, Ansehen zu bekommen. Denn es gibt eine zweite Person in dieser Geschichte, die so ein Stückchen Opfer der Gesellschaft ist. Das ist Sarah. In der damaligen Situation, keine Kinder zu haben, war eine Schande. Sarah muss wohl mal eine superschöne Frau gewesen sein. Die Männer schauten alle nach ihr. Und jetzt war sie alt geworden und hatte noch immer keine Kinder. Und eine Frau ohne Kinder, das war eine Schande. Und sie versucht also verzweifelt auf diesem Weg, ich kann mir vorstellen, dass ihr das bestimmt keinen Spaß gemacht hat, Abraham ihre Sklavin auszuleihen. Aber jetzt war es nun mal so und sie versucht auf diesem Weg ein Kind zu bekommen. Und jetzt merkt sie, dass auf einmal das Schicksal sich dreht, dass die, die vorher unterdrückt war, nun Sarah unterdrückt, die Gedemütigte demütigt nun, zahlt mit gleicher Münze zurück. Sie sieht die Chance, angesehen zu sein, jemand zu sein. Und dann demütigt Sarah sie so weit zurück, dass in diesem Konflikt Hagar übrig bleibt. Sie weiß nicht mehr, wohin. Sie weiß nicht mehr, was sie tun kann. Sie flieht in die Wüste, besser allein als gedemütigt, besser hungrig als gemobbt. Und da steht sie nun, hoffnungslos. Hat zwar eine Quelle gefunden, immerhin hat sie eine Quelle, aber vollkommen perspektivlos. Einsam, unangesehen, unansehnlich. Aber Gott sieht sie. Und er schickt einen Engel. Jetzt könnte dieser Engel natürlich sagen, ach du Arme. Aber er gibt ihr nicht mal recht in ihrer Situation. Und trotzdem lobt sie nach diesem Gespräch mit dem Engel Gott und sagt, du bist Elroi. So heißt es da. Also sie gibt eigentlich sogar einen hebräischen Namen dem Gott, den sie da gesehen hat. Sie gibt keinen ägyptischen Namen. Du bist Elroi, der Gott, der mich sieht. Sie spürt irgendwo dieser Gott Abrahams, auch wenn Abraham und Sarah mich noch so unterdrückt haben, aber das ist der wahre, lebendige Gott und der sieht mich hier. Nun, was sieht Gott denn eigentlich in ihr? Ich habe da drei Dinge in diesem Text gefunden, die Gott an ihr sieht. Das erste ist, Gott sieht nicht nur ihre, sondern auch unsere Stärke und Schwächen. Eigentlich sind die Verhältnisse ja klar. Abraham und Sarah sind Herr und Herrin und sie ist also diejenige, die ausgebeutet wird, die Schwache, die Sklavin. Und wir in Deutschland haben da schon so eine Tendenz an sich, wir halten zu den Schwachen. Ja, als jetzt bei der Fußball-Weltmeisterschaft Marokko bis ins Halbfinale kam, ne, und dann gegen Portugal, Frankreich, Spanien gewann, ne, da war halb Deutschland, wo man schon nicht zu Deutschland mehr halten konnte, hielt man zu Marokko. Ja? Der Schwache soll den Starken besiegen. Das ist so in uns drin. Und das ist auch in Gott drin. Auch Gott ist leidenschaftlich für die Schwachen. Da gibt es ganz viele Bibelstellen dazu, nur mal eine kleine Auswahl. 1. Samuel 2, der Bogen der Starken ist zerbrochen und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Oder 1. Chronik 14, es ist dir nicht schwer, dem Schwachen gegen den Starken zu helfen, Herr. Ja, also Gott ist jemand, der den Schwachen sieht und der die Schwache hier gesehen hat. Gott ist leidenschaftlich für die, die ausgebeutet werden, denen Unrecht geschieht und die am kürzeren Hebel sitzen. Aber manchmal ist es ja gar nicht so eindeutig, wer am kürzeren und wer am längeren Hebel sitzt, wie das jetzt hier bei Sarah und Hagar der Fall ist. Beide haben zu dieser Situation beigetragen. Gott sieht das. Er sieht unsere Stärken und unsere Schwächen. Er sieht, wo wir selber auch beitragen zu der Situation, in der wir uns nun befinden. Er sieht, dass die Opferrolle manchmal auch relativ einfach angenommen wird. Und jetzt das Zweite. Gott sieht unsere Orientierungslosigkeit und Ziellosigkeit. Die Frage, die er durch den Engel an Hagar stellt, ist eine Frage, die am Anfang eines Jahres sehr gut passend ist. Wo kommst du her und wo gehst du hin? Ich komme von dort und gehe nach da. Ne? Hagar hat eigentlich keine Antwort darauf. Sie sagt nur, ich bin vor meiner Herrin geflohen. Sie beantwortet also die erste Frage, wo kommst du her? Sie hätte ja auch antworten können, ich komme aus Ägypten. Ne? Aber im Grunde ist das nur eine Negation zu ihrer Vergangenheit. Sie hat nur eine negative Aussage über das, was an ihr geschehen ist und was sie hat geschehen lassen. Ich bin vor meiner Herrin geflohen und auf die Frage, wo gehst du hin? Keine Antwort. Ziellos. Ja, aber du hast doch ein Baby im Bauch. Du musst doch wissen, wo du mit diesem Baby leben kannst. Ich bin einfach nur weggelaufen. Ich weiß nicht, wohin es geht in meinem Leben. Im Moment war mir nur wichtig, einfach weg zu sein. Ja, aber du brauchst doch ein Ziel für dein Leben. Und interessant auch, dass der Engel sie hier mit Namen anspricht. Hagar. Ja, Abraham und Sarah haben das nicht gemacht. Aber Gott kennt uns mit unserem Namen, mit unserer Geschichte, mit unserer Ziellosigkeit. Gott sieht uns. Und dann gibt Gott ihr ein Ziel und Orientierung. Dieser orientierungs- und ziellosen Frau gibt Gott ein Ziel und Orientierung. Aber ganz anders, als sie sich das vorgestellt hat. Völlig entgegengesetzt zu ihren Vorstellungen. Er sagt, geh wieder zurück und demütige dich unter deiner Herrin. Das ist ein dicker Hammer, ne? Also das hatte sie bestimmt nicht erwartet. Sie hat aber damit eine andere Position. Wenn sie jetzt zurückgeht, dann ist sie nicht mehr Opfer, dann ist sie Handelnde. dann ist sie diejenige, die die Initiative übernommen hat und die auch ihre Fehler, die sie gemacht hat, einsieht. Wie Sarah dann damit umgeht, ist eine andere Frage, aber sie ist jetzt diejenige, die sagt, ich gehe zurück. Ich gehe einen Schritt und auch wenn es ein Schritt zurück ist in meinem Leben, so kann es ein Schritt vorwärts sein. Auch wenn es ein Schritt zurück ist, so kann es ein Schritt sein, der für mein Kind das Richtige ist. So kann es ein Schritt sein, in dem ich im Grunde die Kontrolle über mein Leben wieder übernehme. Sie wird nicht gedemütigt, sie selbst demütigt sich. Das Heft des Handelns hat sie selbst in der Hand. Demütige dich, sagt der Engel. Die beste Waffe gegen die Arroganz ist nicht die Gegenarroganz, sondern Demut. An einer anderen Stelle im Neuen Testament wird das mal so genannt, damit sammelst du feurige Kohlen auf das Haupt desjenigen, der so arrogant mit dir umgeht. Es klappt zwar nicht überall und manchmal braucht es auch was anderes, aber oft ist Demut die bessere Waffe gegen die Arroganz. Und nun das Dritte. Gott sieht unsere Zukunft und unsere Perspektiven. Er schickt sie nicht einfach in ihr Elend nur zurück, sondern er öffnet ihr eine starke Perspektive. Er sagt, der Herr hat dein Elend erhört. Und jetzt wird es dein Sohn sein, der eine andere Art des Lebens führen wird. Er wird handeln. Ihn wird man nicht unterjochen. Er wird sein, steht hier, wie ein Wildesel. Der lässt nicht alles mit sich machen. Der findet sich nicht mit Unterdrückung ab. Gott liebt die Wildesel. Gott kann auch mit Wildeseln was anfangen. Das Leben mit Gott und auch mit Jesus ist kein Ponyhof, wo man nur zahme Ponys vor sich hat. Nein, Gott kann auch störrische Wildesel gebrauchen. Und da erinnere ich mich an eine Szene aus dieser Serie The Chosen, die ich eben erwähnt habe. Das sind Jakobus und Johannes, zwei Jünger von Jesus. Und sie sind im Land der Samaritaner und sie werden also übelst angegriffen und bespuckt. Und Jakobus und Johannes sind vollkommen entsetzt und ziehen schon ihre Messer und wollen auf die losgehen. Und Jesus hält sie zurück. Und dann schmunzelt er sie an und sagt, ihr seid Donnersöhne. Ich nenne euch ab jetzt die Donnersöhne. Und die beiden gucken ihn etwas verdutzt an und sagen, ist das was Gutes oder was Schlechtes? Steht nicht so in der Bibel, aber so in diese Geschichte integriert dieser Dialog. Und dann sagt Jesus, heute war es nicht so gut. Aber Leidenschaft an sich kann auch eine Qualität sein. Und ich frage mich manchmal, was wäre aus Kirche geworden, wenn es nicht so ein paar kräftige Wildesel oder Donnersöhne auch dazwischen gegeben hätte. Paulus, Martin Luther, John Wilberforce, John Wesley, Martin Luther King und andere. Ja, das waren, man kann vielleicht sagen, unregelmäßige Verben. Ja? Ein unregelmäßiges Verb nennt man ja auch ein starkes Verb. Ne? Und diese starken Verben, die passen sich eben nicht an die Regeln an. Die stehen irgendwo außerhalb mancher Regeln. Ich glaube, dass wir auch in Gemeinden oft Leute haben, die unregelmäßige Verben sind. Störrische Wildesel, Donnersöhne und Donnertöchter. Und ich wünsche mir, dass wir sie gut pflegen. Dass wir sie nicht verprügeln, wie viele Leute das bei einem Esel dann machen, der nicht parieren will, sondern dass wir sie gut pflegen. Denn Gott kann beides gebrauchen. Zahme Ponys und Wildesel. Du bist ein Gott, der mich sieht. Einer, der mich liebevoll ansieht, mit allen meinen Schwächen und Stärken. Der meine Orientierungslosigkeit und meine Ziellosigkeit sieht. Aber der auch meine Zukunft und meine Perspektiven sieht. Und gerade bei den Menschen, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind, glaube ich, brauchen wir diesen Blick von Gott auch. Da sind vielleicht Leute, die viel mehr Leitungsfähigkeiten haben, als wir uns das jemals gedacht hätten, wenn wir ihnen Gelegenheit geben. Wenn wir sie in unsere Gruppen nicht nur, in unseren Gruppen nicht nur mitlaufen lassen, sondern wenn wir ihnen das Gefühl geben, ja, ich sehe dich. So wie das in dem Film der Fall war. Ich sehe dich. Ich sehe deine Begabung. Ich sehe deine Stärken. Ich sehe, dass du einiges mir zu geben hast und dass manches, was wir in unserer Kultur nicht haben, durch dich in unsere Gemeinde hineinkommt. Wow, ich sehe dich. Und ich möchte das, was ich sehe, auch fördern. Du bist ein Gott, der mich sieht. Amen. Ich bete noch. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du jeden siehst, ganz egal, wo er geboren ist, welche Geschichte er oder sie hat und wo jeder von uns gerade steht. Du siehst uns. Du siehst mich. Danke, dass du Perspektiven in mir siehst. Danke, dass du Perspektiven für jeden hier hast. Und danke, dass du uns Orientierung und Ziel geben willst. Lass uns aneinander, miteinander wachsen. Lass uns in Demut und manchmal auch in Sturheit erkennen, wo dein Weg hergeht. Amen.
Ein Gott, der uns sieht, ein Gott, der dich sieht. Ich finde das so ein schönes